From the conference center at
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priestertumsversammlung der 181. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird weltweit in tausende Gemeindehäuser übertragen. Die Musik in dieser Versammlung gestaltet ein Chor melchisedekischer Priestertumsträger aus Pleasant Grove in Utah. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Priestertumsversammlung.
Brüder, wir begrüßen Sie zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 181. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz hat, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Diese Versammlung wird über Satellit an die Priestertumsträger übertragen, die im Tabernakel, in der Assembly Hall, im BYU Marriott Center, in der Missionarschule in Provo und an vielen weiteren Orten überall auf der Welt versammelt sind. Die Musik in dieser Versammlung übernimmt ein Chor melchisedekischer Priestertumsträger aus Pleasant Grove in Utah unter der Leitung von Justin Bills mit Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Rise Up, O Man of God. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Richard G. Hinckley, der heute als 70er entlassen wurde.
Ewiger Vater im Himmel, als Priestertumsträger versammeln wir uns in diesem prächtigen Konferenzzentrum und in hunderten, ja unzähligen Orten auf der Welt, in Gemeindehäusern und überall, auch in Häusern und Hütten, in Städten und Dörfern durch die Wunder der Technik. Wir beten dich um deinen Geist, mögen wir mit aufmerksamem Ohr zuhören und mit empfängnisbereitem Herz. Wir sind dankbar für Propheten und Apostel. Wir bitten dich um einen besonderen Segen für unseren lieben Propheten, Präsident Thomas S. Monson, und für seine geliebte Begleiterin in der Ewigkeit, Schwester Monson. Mögen sie deine Stärke fühlen. Richte sie auf und lass sie deine Liebe spüren. Wir sind dankbar für das Priestertum, das wiederhergestellt wurde. Mögen wir es anwenden, um andere zu erheben und sie zu segnen und um dein Werk auf der Erde voranzubringen. Wir sind dankbar, Vater, für das wiederhergestellte Evangelium, das uns einen Weg in diesem Leben bereitet, der gerade ist, in einer Welt, die ihren Weg verloren hat. Wir bitten dich um deinen Segen heute Abend, Vater, dass wir ein besseres Leben führen mögen infolge dieser Versammlung. Alles zu deiner Ehre und Herrlichkeit. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir will now favor us.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Ich brauch dich alle Zeit. Im Anschluss freuen wir uns darauf, von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Danach spricht Bischof Keith B. McMullen, zweiter Ratgeber in der präsidierenden Bischofschaft, zu uns. Nach Bischof McMullen spricht Elder W. Christopher Waddell von den 70ern zu uns.
Like thine can be so full. the spirit of that remarkable
dieses wunderbaren Liedes und dem Gebet von Elder Hinckley in meinem Herzen möchte ich heute Abend im Geiste der Brüderlichkeit ganz offen zu Ihnen sein. Von dieser Offenheit nehme ich auch die jungen Männer im aaronischen Priestertum nicht aus. Wenn wir über die erhabene erste Vision von Joseph Smith sprechen, gehen wir manchmal über die bedrohliche Konfrontation hinweg, die ihr unmittelbar vorausging und die zum Ziel hatte, den Jungen möglichst zu vernichten, in jedem Fall aber die bevorstehende Offenbarung zu verhindern. Wir sprechen über den Widersacher nicht mehr als unbedingt erforderlich und am liebsten würde ich gar nicht über ihn sprechen, aber das, was dem jungen Joseph widerfahren ist, ruft uns etwas in Erinnerung, was kein Mann und auch kein junger Mann in diesem Kreis jemals vergessen darf. Erstens, der Satan, Luzifer oder der Vater der Lügen, nennen Sie ihn, wie Sie wollen, gibt es wirklich. Er ist das Böse in Person. Ihn treibt nichts als Heimtücke an und er krümmt sich, sobald erlösendes Licht sich zeigt, sobald auch nur ein wahrer Gedanke auftaucht. Zweitens, er ist auf ewig der Liebe Gottes, dem Sühnopfer Jesu Christi und dem Werk des Friedens und der Erlösung Feind. Er wird dies alles bekämpfen, wann und wo auch immer er kann. Er weiß, dass er am Ende unterliegen und ausgestoßen werden wird. Doch er ist entschlossen, so viele andere mit sich hinabzuziehen wie möglich. Welche Taktiken wendet der Satan nun in diesem Wettstreit an, bei dem das ewige Leben auf dem Spiel steht? Wiederum geben uns die Geschehnisse im Heiligen Hain Aufschluss. Joseph Smith hielt fest, dass Luzifer in dem Bemühen, das aufzuhalten, was folgen sollte, so erstaunlich auf ihn einwirkte, dass ihm die Zunge lähmte und er nicht sprechen konnte. Als President Packer heute Morgen schon berichtete, kann der Satan niemanden umbringen. Das ist eines der vielen Beispiele dafür, was er nicht zu tun vermag. Jedoch ist es seinem Ziel, das Werk aufzuhalten, offenbar schon förderlich genug, wenn es ihm nur gelingt, die Zunge der Gläubigen zu lähmen. Brüder, wenn dem so ist, halte ich heute Abend Ausschau nach Männern, jung und alt, denen dieser Kampf zwischen Gut und Böse wichtig genug ist, um sich anwärmen zu lassen und den Mund aufzutun. Wir befinden uns im Krieg und in den nächsten paar Minuten möchte ich sie rekrutieren. Ich könnte zunächst ja ein paar Takte des Kirchenlieds We Are All Enlisted summen, wo es in einer Zeile heißt, Soldaten brauchen wir Freiwillige vor. Das Gute an diesem Ruf zu den Waffen ist natürlich, dass wir nicht nach Freiwilligen suchen, die ein Gewehr abfeuern oder eine Handgranate werfen. Nein, wir wünschen uns Bataillone, deren Waffe jedes Wort ist, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Ich halte heute Abend also Ausschau nach Missionaren, die sich nicht bereitwillig die Zunge lähmen lassen, sondern mit dem Geist des Herrn und der Macht ihres Priestertums den Mund auftun und mit ihren Worten Wunder wirken. Derlei Worte, so sagten die führenden Brüder aus der Anfangszeit der Kirche einmal, seien das Mittel, durch das die mächtigsten Werke des Glaubens vollbracht wurden und noch vollbracht werden. Ich bitte vor allem die jungen Männer, die das aaronische Priestertum tragen, sich aufrecht hinzusetzen und aufzupassen. Für euch möchte ich ein Beispiel aus der Welt des Sports heranziehen. Wir stehen in einem Kampf um Leben und Tod gegen einen Gegner, der euch und dieses Werk hasst. Ich werde mich direkt vor euch aufbauen, sodass wir uns mit der Nasenspitze berühren und in meiner Stimme wird dabei gerade so viel Feuer mitschwingen, dass es euch die Augenbrauen ansenkt, so wie es ein Trainer macht, wenn das Spiel noch unentschieden ist und allein der Sieg zählt. Und weil das Spiel davon abhängt, sagt euch dieser Trainer, dass der ein oder andere von euch, um auflaufen zu können, in sittlicher Hinsicht reiner sein muss, als er es derzeit ist. In dem echten Kampf zwischen Gut und Böse kann man nicht jedes Mal, wenn eine Versuchung auftaucht, für den Widersacher spielen und danach für den Herrn antreten, als wäre nichts geschehen. Das, meine jungen Freunde, ist keine Option. Gott lässt sich nicht verspotten. Wir stecken also in einer Zwickmühle. Es ist zwar so, dass in den Büchern der Kirche bereits tausende junge Männer im AP-Alter verzeichnet sind, die in der Zukunft für den Missionsdienst in Frage kommen könnten. Doch das Problem ist, dass wir diese Diakone, Lehrer und Priester aktiv und würdig genug halten müssen, dass sie zum Ältesten ordiniert werden und eine Mission erfüllen können. Es ist also erforderlich, dass die jungen Männer, die bereits zur Mannschaft gehören, dabei bleiben und nicht mehr ausgerechnet dann über die Seitenauslinie dribbeln, wenn im Spiel ihre Höchstleistung verlangt wird. In fast jeder Sportart, die ich kenne, wird mit Linien auf dem Boden ein Feld abgegrenzt, innerhalb dessen sich jeder Wettkampfteilnehmer bewegen muss. Gleichermaßen hat der Herr Würdigkeitsgrenzen gezogen, innerhalb derer sich jeder bewegen muss, der berufen ist, mit ihm in diesem Werk zu arbeiten. Wenn ein Missionar nicht von sexueller Übertretung, gotteslästerlichem Reden oder einer Schwäche für Pornografie umkehrt, kann er nicht andere dazu auffordern, genau davon umzukehren. Das ist einfach nicht möglich. Ihr werdet den Heiligen Geist nicht bei euch haben und die Worte werden euch im Halse stecken bleiben. Ihr könnt euch nicht auf verbotene Pfade begeben, wie Lehi sie nennt, und erwarten, ihr könntet andere auf den engen und schmalen Pfad führen. Das geht nicht. Doch es gibt eine Lösung für dieses Problem, die euch genauso offen steht wie den Menschen, um die ihr euch als Missionar bemühen werdet. Wer ihr auch seid, und was auch immer ihr getan habt, euch kann vergeben werden. Jeder von euch jungen Männern kann jeder Übertretung, mit der er ringen mag, hinter sich lassen. Das ist das Wunder der Vergebung, das Wunder des Sühnopfers Jesu Christi. Doch das gelingt euch nur, wenn ihr euch eifrig dem Evangelium widmet und nur, wenn ihr umkehrt, wo das erforderlich ist. Ich bitte euch, junge Männer, seid aktiv in der Kirche und seid rein. Und sollte es erforderlich sein, bitte ich euch, werdet aktiv und werdet rein. Brüder, wir sprechen das so offen vor euch an, weil alles, was durch die Blume gesagt wird, meist zu verpuffen scheint. Wir sprechen es offen an, weil es den Satan wirklich gibt und er euch vernichten möchte. Ihr begegnet seinem Einfluss in einem immer früheren Alter. Wir packen euch also am Kragen und rufen so kräftig, wie wir nur können, aus: Ihr, die ihr hört das Schlachtgetös in der Fern, kommt, schließt euch uns an, schließt euch uns an. Meine jungen Freunde, in den kommenden Monaten und Jahren brauchen wir Zehntausende weitere Missionare. Diese müssen sich aus einem prozentual höheren Anteil an Trägern des aaronischen Priestertums rekrutieren, die ordiniert wurden und aktiv, rein und würdig für den Missionsdienst sind. Denen, die bereits eine Mission erfüllt haben oder gerade auf Mission sind, danken wir für das Gute, was sie getan haben und für die Menschen, die sie erreicht haben. Gott schütze sie. Uns ist auch bewusst, dass es einige gibt, die ihr Leben lang darauf gehofft haben, eine Mission zu erfüllen. Es aber aus gesundheitlichen Gründen oder wegen anderer Hindernisse, auf die sie keinen Einfluss haben, nicht können. Den Betroffenen sprechen wir öffentlich und mit Stolz unsere Anerkennung aus. Wir kennen ihre Wünsche und wir loben sie für ihr Engagement. Wir haben sie lieb Und wir bewundern sie. Sie sind Teil der Mannschaft und haben immer einen Stammplatz darin, auch wenn sie ehrenhaft vom Vollzeitmissionsdienst freigestellt sind. Alle anderen jedoch brauchen wir dringend. Nun zu Ihnen, die Sie das melchisedekische Priestertum tragen. Sie brauchen gar nicht zu lächeln und es sich auf Ihrem Platz bequem zu machen. Ich bin nämlich noch nicht fertig. Wir brauchen noch tausende weitere Ehepaare, die sich in den Missionen der Kirche betätigen. Jeder Missionspräsident bittet händeringend um solche Paare. Wo auch immer unsere Ehepaare dienen, sie bringen eine Reife in die Arbeit, die 19-Jährige in welcher Zahl auch immer und so gut wie sie auch sein mögen, nicht bringen können. Um mehr Ehepaare zum Missionsdienst anzuregen, haben wir die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel eine der kühnsten und großzügigsten Regelungen eingeführt, die es in den letzten 50 Jahren in der Missionsarbeit gegeben hat. Im Mai dieses Jahres ist den Priesterdienstführern überall auf der Welt mitgeteilt worden, dass die Unterkunftskosten, und zwar ausschließlich die Unterkunftskosten, aus den Mitteln der Kirche für die Missionsarbeit mitgetragen werden, sobald sie einen festgesetzten Betrag im Monat überschreiten. Was für ein Segen! Mit dieser Unterstützung vom Himmel wird den Ehepaaren beim größten Kostenpunkt entgegengekommen, den sie auf Mission haben. Die führenden Brüder haben außerdem beschlossen, dass ein Ehepaar jetzt auch für 6 bis 12 Monate auf Mission gehen kann oder aber für die üblichen 18 bis 24 Monate. Eine weitere große Geste ist zudem, dass Ehepaare jetzt auf eigene Kosten anlässlich wichtiger Ereignisse in der Familie kurz nach Hause fahren dürfen. Sie brauchen auch keine Angst mehr davor zu haben, dass sie an Türen klopfen oder den gleichen Zeitplan einhalten müssen wie die 19-Jährigen. Das verlangen wir nicht von Ihnen. Für Sie haben wir aber unzählige andere Aufgaben, bei deren Ausführung Sie großen Spielraum haben. Brüder, uns ist klar, dass einige von Ihnen aus triftigen, gesundheitlichen, familiären oder wirtschaftlichen Gründen derzeit nicht auf Mission gehen können und dass dies vielleicht auch so bleibt. Doch mit etwas Planung ist es vielen von Ihnen möglich. Die Bischöfe und Pfahlpräsidenten bitte ich, dass dieses Thema in ihren Ratssitzungen und bei Konferenzen aufzugreifen. Wenn sie in der Versammlung auf dem Podium sitzen, lassen sie ihren Blick gebeterfüllt über die Menge schweifen, damit ihnen eingegeben werden kann, wer eine Missionsberufung bekommen sollte. Beraten sie sich dann mit den Betreffenden und setzen sie mit ihnen ein Zieldatum. Brüder, wenn dies geschieht, sagen sie ihrer Frau, wenn Sie Ihren Fernsehsessel und die Fernbedienung für ein paar kurze Monate zurücklassen können, kann sie auch die Enkel zurücklassen. Den kleinen Lieblingen wird es an nichts mangeln. Ich verheiße Ihnen, im Dienst des Herrn werden Sie für Sie manches erreichen. Welten ohne Ende, was Sie nie erreichen könnten, wenn Sie zu Hause bleiben und nicht von der Seite weichen. Welch größeres Geschenk könnten Großeltern ihren Nachkommen machen, als in Wort und Tat zum Ausdruck zu bringen, in dieser Familie ist es üblich, dass man auf Mission geht. Die Missionsarbeit ist nicht unsere einzige Aufgabe in dieser wunderbaren Kirche, die so ausgedehnt und groß ist. Doch beinahe alles andere hängt davon ab, dass die Menschen zuerst das Evangelium Jesu Christi hören und zum Glauben kommen. Gewiss war Jesu letzte Weisung an die 12 deswegen so schlicht wie grundlegend. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann und nur dann können sich alle weiteren Segnungen des Evangeliums einstellen. Zusammenhalt in der Familie, Jugendprogramme, das verheißene Priestertum und heilige Handlung, die letztlich zum Tempel führen. Doch wie Nephi bezeugt hat, kann all dies erst Wirklichkeit werden, wenn man durch das Tor eingetreten ist. Angesichts all dessen, was entlang des Weges zum ewigen Leben zu tun ist, brauchen wir viel mehr Missionare, die dieses Tor öffnen und anderen hindurchhelfen. Jeder Mann, der das Priestertum trägt, ob jung, ob alt, fordere ich auf, seine Stimme lauter und mit mehr Hingabe zu verwenden und diese Stimme nicht nur gegen das Böse zu erheben und den, der es personifiziert, sondern auch für das Gute, eine Stimme für das Evangelium, eine Stimme für Gott. Brüder, wie alt Sie auch sind, lösen Sie Ihre Zunge und sehen Sie, wie Ihre Worte Wunder im Leben derer wirken, denen die Wahrheit nur deshalb vorenthalten ist, weil sie nicht wissen, wo sie zu finden ist. Auf in den Kampf. Eilt ins Feld. Die Wahrheit ist uns Schutz und Schild. Mög alle Welt unser Banner sehen, wenn freudig wir nun heimwärts gehen. Wenn freudig wir nun heimwärts gehen. Im Namen Jesu Christi, unseres Meisters. Amen.
Elder Holland, sign me up.
Elder Holland hat mich rekrutiert. In einer Schulungsversammlung für Generalautoritäten hat Präsident Thomas S. Monson kürzlich einmal mehr betont, welche Pflichten und Gelegenheiten die Träger des aaronischen Priestertums haben. In diesem Sinne möchte auch ich heute zu euch sprechen. Pflicht, die ordentlich erfüllt wird, bestimmt das Schicksal von Völkern und Nationen. Pflichterfüllung ist von solch grundsätzlicher Bedeutung, dass die Priestertumsträger ermahnt werden. Darum lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem er bestimmt worden ist. Präsident Monson erklärt, der Ruf der Pflicht kann still und leise kommen, wenn wir Priestertumsträger uns daran begeben, unseren Auftrag auszuführen. Ihre Pflicht besteht vor allem darin, zu erfahren, was der Herr will, und dann Ihre Berufung vor Ihren Mitmenschen mit der Macht und Kraft Ihres heiligen Priestertums so groß zu machen, dass die Leute Ihnen gern folgen. In Bezug auf seine eigene Pflicht hat unser Herr gesagt, es geht mir nicht um meinen Willen, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Weil Jesus Christus seine Pflicht erfüllt hat, können alle Menschen errettet werden, indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Brüder, dies ist der Maßstab, an dem wir uns ausrichten müssen. Nach meiner Erfahrung erfüllt ihr, Diakone, Lehrer und Priester, eure Pflicht genauso willig, zuverlässig und tüchtig, wie wir es von euch erwarten. Wir bewundern euch. Eure Lebensfreude ist ansteckend, eure Fähigkeiten sind erstaunlich. Mit euch zusammen zu sein, wirkt belebend. Ihr und das Amt im aaronischen Priestertum, das ihr tragt, seid unverzichtbar im Werk des Vaters im Himmel mit seinen Kindern und für die Vorbereitung dieser Erde auf das zweite Kommen seines heiligen Sohnes. In unserer Vision von euch und eurer Pflicht blicken wir über euer jetziges Alter hinaus. Paulus sprach von euch, als er sagte, niemand soll dich wegen deiner Jugend geringschätzen. Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Den Menschen wurde schon vor langer Zeit ein Priestertum zuteil, das Aarons Namen trug. Durch Leviten, Priester und Propheten brachte es Gottes Kindern Segen. Dann kam der Heiland in die Welt und begab sich zu Johannes hin, der dann taufte ihn mit dieser Macht, wodurch der Tag des Heils brach an. In neuer Zeit wurde diese Macht in die Welt zurückgebracht, damit das wahre Evangelium nun in aller Herzen dringen kann. Dies Priestertum voll Wahrheit ist, daher bereitet es den Weg, damit die Erlösung kommen kann durch Gottes heiligen Sohn. Und wer diese Macht nun tragen kann, muss mehr als nur ein Knabe sein. Das Priestertum, das er besitzt, macht ihn zu einem wahren Mann. Die Macht und Vollmacht des aaronischen Priestertums ist es, die Schlüssel des Dienstes von Engeln inne zu haben und die äußerlichen Verordnungen zu vollziehen, den Buchstaben des Evangeliums, die Taufe der Umkehr zur Sündenvergebung im Einklang mit den Bündnissen und Geboten. Präsident Boyd K. Packer hat bemerkt, es ist uns sehr gut gelungen, die Vollmacht des Priestertums weiterzugeben. Die Priestertumsvollmacht ist fast überall vorhanden. Doch die Verbreitung der Vollmacht des Priestertums ist meiner Meinung nach der Verbreitung der Macht des Priestertums um Längen voraus. Im Hinblick auf das Wohlergehen der Kinder Gottes in der Ewigkeit muss dem abgeholfen werden. Unser Prophet hat uns gesagt, wie das erreicht werden kann. Präsident Monson hat gesagt, ich möchte die Macht des Priestertums gestärkt sehen. Ich möchte sehen, wie diese Kraft und Macht sich durch das ganze Priestertum ausbreitet, und zwar von seiner Spitze bis hin zum geringsten und demütigsten Diakon der Kirche. Jedermann soll nach der Offenbarung Gottes streben und sich daran erfreuen, wobei das Himmelslicht in seiner Seele leuchtet und ihm Kenntnis gibt von seinen Pflichten, von seinem Teil des Werkes Gottes, der ihm in seinem Priestertum zukommt. Was kann ein Diakon, Lehrer oder Priester tun, um den Geist der Offenbarung zu empfangen und seine Berufung groß zu machen? Er kann so leben, dass er sich der reinigenden, heiligenden und erleuchtenden Macht des Heiligen Geistes erfreuen kann. Wie wichtig das ist, geht aus diesen Worten Almas hervor. Nun sage ich euch, dies ist die Ordnung, wonach ich berufen bin, ja, zu predigen, denen der heranwachsenden Generation, dass sie umkehren und von Neuem geboren werden müssen. Wenn jemand von Neuem geboren wird, wandelt sich sein Herz. Er hat keinen Drang nach dem, was böse oder unrein ist. Er empfindet tiefe und unverbrüchliche Liebe zu Gott. Er möchte gut sein, anderen dienen und die Gebote halten. Präsident Joseph F. Smith hat beschrieben, wie er diese mächtige Wandlung erlebt hat. Das Gefühl, das mich überkam, war ein Gefühl reinen Friedens, von Liebe und Licht. Ich hatte im Herzen das Gefühl, wenn ich gesündigt hatte, war mir vergeben worden. Ich war tatsächlich von Sünde rein geworden. Das berührte mein Herz. Und ich hatte das Gefühl, ich könnte dem kleinsten Insekt unter meinen Füßen nichts zuleide tun. Ich hatte das Gefühl, ich wolle überall und allen und jedem Gutes tun. Ich spürte ein neues Leben, ein neues Verlangen, das Rechte zu tun. In mir war nicht das kleinste Verlangen nach Bösem geblieben. Ich war zwar noch ein kleiner Junge, aber dieser Einfluss kam über mich. Und ich weiß, er kam von Gott. Und er ist mir seither ein lebendiges Zeugnis dessen, dass der Herr mich angenommen hat. Daher fordern wir euch, wunderbare junge Brüder, auf, eifrig danach zu streben, von Neuem geboren zu werden. Betet für diese mächtige Wandlung in eurem Leben. Befasst euch mit den Heiligen Schriften. Wünscht euch mehr als alles andere, Gott zu erkennen und so wie sein heiliger Sohn zu werden. Genießt eure Jugendzeit, doch legt ab, was Kind an euch ist. Geht gottlosem und törichtem Geschwätz aus dem Weg. Flieht alles Böse, meidet den Streit. Kehrt um, wo es nötig ist. Das wird euch helfen, euch den edlen Charakter anzueignen, der euch als Mann zukommt. Eigenschaften wie Mut, Vertrauenswürdigkeit, Demut, Glaube und Güte werden euch auszeichnen. Eure Freunde werden euch bewundern. Eure Eltern werden euch loben. Eure Brüder im Priestertum werden sich auf euch verlassen. Und die jungen Damen werden zu euch aufschauen und euretwegen noch besser werden. Gott wird euch ehren und euch Macht aus der Höhe für euren Dienst im Priestertum gewähren. Die übrigen von uns werden ihren Teil beitragen. Als Eltern und Großeltern werden wir euch auf weiteren tapferen Dienst im Reich Gottes vorbereiten. Als eure Brüder werden wir euch Vorbilder sein, denen ihr nacheifern könnt. Wir werden eure Kollegien an Stärke zunehmen lassen. Wir werden eure Kollegiumspräsidentschaften darin unterstützen, ihre Schlüssel zum Präsidieren auszuüben. Wir werden euch Gelegenheiten bieten, die Pflichten des aaronischen Priestertums voll und ganz zu schultern und eure Berufung darin groß zu machen. Durch euren Dienst wird die Kirche überaus gesegnet werden. Engel reden durch die Macht des Heiligen Geistes. Und das könnt auch ihr. Wenn ihr durch die Macht des Heiligen Geistes redet und die heiligen Abendmahlsymbole darreicht, werden Männer und Frauen Jungen und Mädchen bemüht sein, umzukehren, mehr Glauben an Christus zu üben und den Heiligen Geist immer bei sich zu haben. Wenn ihr fastet und das Fastopfer einsammelt, werden die Mitglieder bewogen, ihre Werke denen des Erlösers anzugleichen. Dem Herrn lagen die Armen und Unterdrückten am Herzen. Und er hat einen jeden aufgefordert, komm und folge mir nach. Wenn ihr euch derer annimmt, die vom Leben weniger begünstigt sind, widmet ihr euch seinem heiligen Werk. Dadurch bewahrt ihr euch auch die Vergebung, die ihr für vergangene Sünden bekommen habt. Ihr müsst keine Angst haben oder euch genieren, wenn ihr das Haus eines jeden Mitglieds besucht. Der Heilige Geist wird euch im richtigen Augenblick eingeben, was ihr sagen, wie ihr Zeugnis geben oder in welcher Weise ihr dienen sollt. Eure eifrigen Bemühungen, immer über die Kirche zu wachen, werden sich auszahlen. Eure bescheidene Art wird selbst das ungläubigste Herz anrühren und den Griff des Widersachers lösen. Eure Einladung an andere, mit euch in die Kirche zu kommen, mit euch vom Abendmahl zu nehmen und gemeinsam mit euch zu dienen, wird für den, der sich im Schatten befindet, wo das Licht des Evangeliums nur noch schwach erglüht oder gänzlich erloschen ist, zum willkommenen Balsam. Meine lieben jungen Brüder, vernachlässigt die Gnade nicht, die in euch ist und die ihr empfangen habt, als euch das aaronische Priestertum übertragen wurde und ihr ordiniert wurdet. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Unser geliebter Prophet hat euch zu den Fahnen gerufen. Wir grüßen euch ehrerbietig, beten für euch, genießen es, mit euch zu dienen und danken Gott für die Macht, die eurem Wirken zur Errettung entspringt. Ich gebe Zeugnis, Gott ist unser ewiger Vater und wohnt im Himmel droben. Jesus, der Messias, ist Gottes heiliger Sohn, der Erlöser der Welt. Ihr vom aaronischen Priestertum seid seine Botschafter auf Erden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ein Meilenstein im Leben eines Missionars ist das letzte Interview mit dem Missionspräsidenten. Kern dieses Interviews ist die Besprechung der unvergesslichen Erfahrungen und Schlüsselerlebnisse aus nur 18 bis 24 Monaten, die einem aber wie ein ganzes Leben vorgekommen sind. Viele dieser Erfahrungen und Lernerlebnisse sind zwar normal für den Missionsdienst, aber jede Mission ist einzigartig und birgt Herausforderungen und Gelegenheiten, die uns je nach unseren Bedürfnissen und unserer Persönlichkeit strecken und prüfen. Lange bevor wir unser irdisches Zuhause verlassen, um eine Vollzeitmission zu erfüllen, haben wir himmlische Eltern zurückgelassen, um unsere Mission auf der Erde zu erfüllen. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns kennt, unsere Stärken und Schwächen, unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten. Er weiß, welche Missionspräsidenten, welche Mitarbeiter und welche Mitglieder und Zuhörer wir brauchen, um der Missionar, der Ehemann, der Vater und der Priestertumsträger zu werden, der in uns steckt. Prophetenseher und Offenbarer weisen die Missionare unter der Leitung und dem Einfluss des Heiligen Geistes eine Mission zu. Inspirierte Missionspräsidenten leiten alle 6 Wochen die Versetzung und lernen dabei rasch, dass der Herr ganz genau weiß, wo er jeden Missionar haben möchte. Vor einigen Jahren erfüllte Elder Javier Misiego aus Madrid eine Vollzeitmission in Arizona. Damals erschien seine Berufung in die Vereinigten Staaten ungewöhnlich, denn die meisten jungen Spanier wurden in ihr eigenes Land berufen. Am Schluss einer Feierzeit im Pfahl, zu der er und sein Mitarbeiter eingeladen waren, wurde Elder Misiego von einem weniger aktiven Mitglied der Kirche angesprochen. Dieser Mann war mit einem Freund gekommen und seit Jahren nicht in einem Gemeindehaus gewesen. Er fragte Elder Misiego, ob er in Madrid einen José Misiego kenne. Als Elder Misiego zur Antwort gab, dass sein Vater José Misiego heiße, wurde der Mann ganz aufgeregt und stellte einige weitere Fragen, um sicherzugehen, dass es sich um die richtige Person handelte. Als sie feststellten, dass sie von demselben Mann sprachen, begann dieser weniger aktive Bruder zu weinen. Ihr Vater war der Einzige, den ich während meiner ganzen Mission getauft habe, erklärte er. und er beschrieb, wie er seiner Meinung nach als Missionar versagt hatte. Er führte die Jahre, in denen er weniger aktiv gewesen war, darauf zurück, dass er sich unzulänglich gefühlt hatte und bekümmert gewesen war, weil er glaubte, er habe den Herrn irgendwie enttäuscht. Daraufhin beschrieb Elder Misiego, was dieser Missionar, der sich für einen Versager hielt, für seine Familie bedeutete. Er erzählte, dass sein Vater, der sich als junger Erwachsener hatte taufen lassen, im Tempel geheiratet habe. Er selbst war das vierte von 6 Kindern und alle 3 Söhne und eine Tochter hatten eine Vollzeitmission erfüllt und waren aktiv in der Kirche. Der weniger aktive, zurückgekehrte Missionar begann zu schluchzen. Seine Bemühungen waren, wie er nun erfuhr, für zahlreiche Menschen zum Segen geworden und der Herr hatte einen Missionar den weiten Weg von Madrid zu einer Fireside in Arizona gesandt, um ihn wissen zu lassen, dass er kein Versager war. Der Herr weiß, wo er jeden Missionar haben möchte. Ganz gleich, welche Art und Weise der Herr wählen mag, um uns während einer Mission zu segnen, es ist nicht beabsichtigt, dass der Segen des Missionsdienstes endet, wenn wir von unserem Pfahlpräsidenten entlassen werden. Ihre Mission ist ein Übungsgelände fürs Leben. Die Erfahrung, die Lektion und die Zeugnisse sollen eine Grundlage bilden, in der das Evangelium im Mittelpunkt steht und die auf der Erde und in alle Ewigkeit Bestand hat. Allerdings müssen gewisse Bedingungen erfüllt werden, wenn die Segnung nach der Mission fortdauern sollen. Denn alle, die von mir eine Segnung haben wollen, müssen das für diese Segnung bestimmte Gesetz und seine Bedingungen einhalten. Diesen Grundsatz lernen wir aus der Geschichte des Exodus. Nachdem Mose seinen Auftrag vom Herrn empfangen hatte, kehrte er nach Ägypten zurück, um die Kinder Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Eine Plage nach der anderen konnte ihre Freiheit nicht einwirken, bis die 10. und letzte kam. In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und schlage in Ägypten jeden Erstgeborenen bei Mensch und Vieh. Der Herr wies sein Volk an, zum Schutz vor dem Vernichter ein Opfer zu bringen, ein fehlerfreies Lamm, und sein Blut aufzufangen. Sie sollten etwas von dem Blut nehmen und damit den Eingang eines jeden Hauses bestreichen, die beiden Türpfosten und den Türsturz. Dafür erhielten sie die Verheißung, wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Urteil soll euch nicht treffen. Die Israeliten brachten das Opfer, fingen das Blut auf und strichen es an ihre Türen. Es war Mitternacht, als der Herr alle Erstgeborenen in Ägypten erschlug. Mose und sein Volk wurden beschützt, weil der Herr es verheißen hatte. Das Blut, das die Israeliten benutzten, ein Symbol für das zukünftige Sühnopfer des Erretters, kam von dem Opfer, das sie gebracht hatten. Dennoch hätten das Opfer und das Blut allein nicht genügt, um die verheißene Segnung zu erlangen. Wenn das Blut nicht an die Türpfosten gestrichen worden wäre, dann wäre das Opfer vergeblich gewesen. Präsident Monson hat gesagt, Missionsarbeit ist schwierig, sie kostet viel Kraft und man muss alle seine Fähigkeiten dafür einsetzen. Für keine andere Arbeit muss man mehr Stunden und größeres Engagement, mehr Opferbereitschaft und inständiges Beten aufwenden. Als Ergebnis dieser Opferbereitschaft kommen wir mit unseren eigenen Geschenken von der Mission zurück, mit dem Geschenk des Glaubens, dem Geschenk des Zeugnisses, dem Geschenk, dass wir die Aufgabe des Geistes verstehen, dem Geschenk des täglichen Evangeliumstudiums und dem Geschenk, dass wir unserem Erretter gedient haben. Geschenke, die sorgfältig verpackt sind in abgenutzte heilige Schriften, zerfledderte Anleitungen, verkündet mein Evangelium, Missionstagebücher und dankbare Herzen. Aber es ist wie bei den Kindern Israel. Damit die mit dem Missionsdienst verbundenen Segnungen andauern können, müssen sie angewandt werden. Vor einigen Jahren, als ich mit meiner Frau der Spanien-Mission Barcelona vorstand, pflegte ich jedem Missionar bei seinem Abschlussinterview einen letzten Auftrag zu erteilen. Wenn sie nach Hause kamen, sollten sie sich sofort die Zeit nehmen, um über die Lektion und Geschenke nachzudenken, die ihnen ein großzügiger Vater im Himmel beschert hatte. Sie sollten gebeterfüllt nachdenken und aufschreiben, wie sie diese Lektion nach ihrer Mission am besten anwenden könnten. Lektionen, die jeden Aspekt ihres Lebens beeinflussen würden. Wahl des Bildungs- und Berufswegs, Ehe und Kinder, zukünftige Aufgaben in der Kirche und vor allem, wer sie weiterhin werden und wie sie sich als Jünger Jesu Christi weiterentwickeln wollten. Es gibt keinen zurückgekehrten Missionar, für den es zu spät ist, über die Lektion, die er durch treues Dienen erlangt hat, nachzudenken und sie eifriger anzuwenden. Wenn wir dies beherzigen, spüren wir den Einfluss des Geistes deutlicher. Unsere Familie wird gestärkt und wir kommen unserem Erlöser und dem Vater im Himmel näher. In einer früheren Generalkonferenz sprach L.L. Tom Perry folgende Einladung aus. Ich rufe Sie, die zurückgekehrten Missionare, auf, sich von neuem zu weihen, in sich wieder den Wunsch und den Geist der Missionsarbeit zu wecken. Ich rufe Sie auf, so wie ein Knecht des Vaters im Himmel auszusehen, so zu sein und so zu handeln. Ich verspreche Ihnen, dass große Segnungen auf Sie warten, wenn Sie weiter mit dem Eifer vorwärts streben, von dem Sie einst als Vollzeitmissionar beseelt gewesen sind. Nun zu den jungen Männern, die ihre Vollzeitmission noch vor sich haben. Ich gebe Ihnen denselben Rat wie Präsamons im vergangenen Oktober. Ich möchte wiederholen, was die Propheten schon seit langem sagen. Jeder würdige und fähige junge Mann soll sich auf eine Mission vorbereiten. Als Missionar zu dienen ist eine Priestertumspflicht und der Herr erwartet, dass wir, denen so viel gegeben wurde, diese Pflicht erfüllen. So wie alle anderen Missionare in Vergangenheit und Gegenwart kennt der Herr auch sie. Er kennt ihren Missionspräsidenten und dessen liebe Frau, die sie wie ihre eigenen Kinder lieb haben und sich um ihretwillen und Inspiration und Führung bemühen werden. Er kennt jeden ihrer Mitarbeiter und weiß, was sie von ihnen lernen werden. Er kennt jedes Gebiet, in dem sie tätig sein werden, die Mitglieder, die sie kennenlernen werden, die Menschen, die sie belehren und deren Leben sie für die Ewigkeit beeinflussen werden. Durch ihr hingebungsvolles Dienen und ihr Opfer wird ihre Mission heiliger Boden für sie werden. Sie werden das Wunder der Bekehrung erleben, wenn der Geist durch sie wirkt, um das Herz anderer anzurühren. Bei der Vorbereitung auf den Missionsdienst gibt es viel zu tun. Um ein erfolgreicher Diener des Herrn zu werden, braucht man mehr als die Einsetzung, ein Namensschild oder den Besuch der Missionarschule. Das beginnt schon, bevor man sie mit Elder anspricht. Kommen Sie mit einem eigenen Zeugnis vom Buch Mormon auf Mission. Ein Zeugnis, das Sie durch Studium und Beten erlangt haben. Das Buch Mormon ist ein machtvoller Beweis für die Göttlichkeit Christi. Es beweist auch die Wiederherstellung durch den Propheten Joseph Smith. Als Missionar brauchen Sie zunächst selbst ein Zeugnis davon, dass das Buch Mormon wahr ist. Dieses Zeugnis vom Heiligen Geist ist ein zentrales Ziel Ihrer Erläuterung. Seien Sie würdig, damit der Heilige Geist bei Ihnen sein kann, wenn Sie auf Mission kommen. Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt, der Geist ist das wichtigste einzelne Element in diesem Weg. Wenn der Geist Ihre Berufung groß macht, können Sie für den Herrn im Missionsfeld Wunder tun. Ohne den Geist haben Sie keinen Erfolg, ganz gleich wie talentiert und fähig Sie auch sein mögen. Seien Sie bereit, sich anzustrengen, wenn Sie auf Mission kommen. Ihr Erfolg als Missionar wird in erster Linie daran gemessen, wie eifrig Sie darin sind, Menschen zu finden, die sich belehren, taufen und konfirmieren lassen. Es wird erwartet, dass Sie jeden Tag Ihr Bestes geben, um Seelen zu Christus zu führen. Ich wiederhole eine Einladung von Elder Ambrose Ballard. So blicken wir auf euch, meine jungen Brüder im aaronischen Priestertum. Wir brauchen euch. Wie Helamans 2000 junge Krieger seid auch ihr Geistsöhne Gottes und könnt auch ihr mit der Macht ausgerüstet werden, sein Reich aufzubauen und zu verteidigen. Wir sind darauf angewiesen, dass ihr heilige Bündnisse eingeht, so wie sie es taten. Wir sind darauf angewiesen, dass ihr völlig gehorsam und glaubenstreu seid, so wie sie es waren. Wenn Sie diese Einladung annehmen, werden Sie eine großartige Lektion lernen, so wie Elder Misiego und alle, die treu gedient haben, zurückgekehrt sind und das Gelernte angewandt haben. Sie werden lernen, dass die Worte unseres Propheten Präsident Monson zutreffen. Ihre missionarischen Chancen waren nie größer. Die Segnungen der Ewigkeit warten auf Sie. Sie brauchen dabei nicht bloß Zuschauer sein, sondern dürfen aktiv im Priestertumsdienst mitarbeiten. Ich bezeuge, dass dies wahr ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Vielen Dank, Brüder. Der Chor und die Anwesenden singen jetzt gemeinsam Frohlock, der Herr regiert, Nummer 37 im Deutschen Gesangbuch. Und danach habe ich das Vergnügen, zu Ihnen zu sprechen. Nach meinen Worten hören wir von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft.
My dear brethren, I truly rejoice with you.
Meine lieben Brüder, ich freue mich wirklich, mit Ihnen diesen Abend zu verbringen. Vor 65 Jahren, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, erfuhr ich aus erster Hand, welche Segnungen mit dem Wohlfahrtsprogramm der Kirche einhergehen. Ich war zwar noch klein, aber ich erinnere mich noch heute an den süßen Geschmack von eingekochten Pfirsichen mit Weizengrütze und an den ganz eigenen Geruch gespendeter Kleidung, die hilfsbereite Mitglieder der Kirche aus den USA an die Heiligen im Nachkriegsdeutschland geschickt hatten. Ich werde das niemals vergessen und ich werde diese Taten der Liebe und Güte immer in Erinnerung behalten. Dieses eigene Erlebnis und der 75. Jahrestag des inspirierten Wohlfahrtplans geben mir Anlass, wieder einmal über diese elementaren Grundsätze nachzudenken. Für die Armen und Bedürftigen sorgen, eigenständig werden und unseren Mitmenschen dienen. Zuweilen sehen wir in der Wohlfahrt einfach nur ein weiteres Evangeliumsthema, einen der vielen Zweige am Evangeliumsbaum. Ich glaube jedoch, dass im Plan des Herrn unsere Erschlossenheit, nach den Wohlfahrtsgrundsätzen zu leben, direkt mit der Wurzel unseres Glaubens und mit unserer Hingabe an Gott verhaftet sein sollte. Seit Beginn der Zeit hat unser Vater im Himmel diesbezüglich mit großer Deutlichkeit gesprochen. Von der sanften Bitte, wenn du mich liebst, wirst du den Armen gedenken und von deinem Eigentum das, was du mit ihnen teilen kannst, ihrer Unterstützung weihen. Über den unmittelbaren Befehl, gedenkt in allen der Armen und der Bedürftigen, der Kranken und der Bedrängten. Denn wer das nicht tut, der ist nicht mein Jünger. Bis hin zur energischen Ermahnung, wenn jemand von dem Überfluss nimmt, den ich gemacht habe, und von seinem Teil nicht, gemäß dem Gesetz meines Evangeliums, den Armen und den Bedürftigen abgibt, so wird er zusammen mit den Schlechten in der Hölle seine Augen emporheben in seiner Qual. Die beiden wichtigsten Gebote, Gott und unseren Nächsten lieben, sind eine Verknüpfung von Zeitlichem und Geistigem. Beachten wir hierbei, dass diese beiden Gebote als wichtigste bezeichnet werden, weil alle anderen Gebote an ihnen hängen. Anders gesagt, unsere Prioritäten in persönlichen, familiären und kirchlichen Belangen müssen hier ihren Anfang nehmen. Alle anderen Ziele und Unternehmungen sollten diesen beiden wichtigsten Geboten entspringen, nämlich der Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Wie die zwei Seiten einer Münze sind auch das Zeitliche und das Geistige untrennbar. Der Schöpfer allen Lebens hat verkündet, für mich ist alles geistig. Und niemals, zu keiner Zeit, habe ich euch ein Gesetz gegeben, das zeitlich ist. Für mich bedeutet das, dass geistiges Leben zunächst einmal ein Leben ist. Es ist nicht bloß etwas, was man kennenlernt und studiert, sondern man muss es leben. Leider übersehen einige das Zeitliche, weil sie es für weniger wichtig halten. Sie schätzen das Geistige und setzen das Zeitliche herab. Zwar ist es wichtig, dass wir unsere Gedanken gen Himmel richten, aber das Wesentliche der Religion entgeht uns, wenn wir uns nicht auch unseren Mitmenschen zuwenden. Henoch errichtete zum Beispiel eine Zionsgesellschaft. Dieser ging ein geistiger Wandel voraus, bei dem das Volk immer mehr eines Herzens und eines Sinnes wurde und auch für Zeitliches sorgte, nämlich dafür, dass es unter ihnen keine Armen gab. Wie immer können wir auch hier zu unserem vollkommenen Vorbild Jesus Christus aufschauen, der uns ein Muster vorgibt. So hat Präsident J. Reuben Clark erläutert. Als der Heiland auf die Erde kam, hatte er zwei wichtige Aufgaben. Erstens, die ihm bestimmte Rolle des Messias wahrzunehmen, für den Fall zu sühnen und das Gesetz zu erfüllen. Zweitens, sein Wirken und seinen Brüdern und Schwestern im Fleische, durch das er ihr Leid linderte. In ähnlicher Weise ist unser geistiger Fortschritt untrennbar mit dem zeitlichen Dienst an anderen verbunden. Beides ergänzt einander. Eins ohne das andere verfälscht Gottes Plan des Glücklichseins. Es gibt viele gute Menschen und Organisationen auf der Welt, die sich bemühen, den Armen und Bedürftigen überall das zu geben, was sie dringend benötigen. Dafür sind wir dankbar. Und doch unterscheidet sich die Weise des Herrn, für die Bedürftigen zu sorgen, von der Weise der Welt. Der Herr hat gesagt, aber es muss notwendigerweise auf meine eigene Weise geschehen. Es ist nicht nur an unseren unmittelbaren Bedürfnissen interessiert, sondern ihm geht es um unseren ewigen Fortschritt. Aus diesem Grund haben Eigenständigkeit und Dienst am Nächsten neben der Sorge für die Armen schon immer zur Weise des Herrn gehört. 1941 trat der Gila River über die Ufer und überflutete das Duncan-Tal in Arizona. Ein junger Pfahlpräsident namens Spencer W. Kimball kam mit seinen Ratgebern zusammen. Sie schätzten den Schaden und schickten ein Telegramm nach Salt Lake City, in dem sie um einen hohen Geldbetrag baten. Statt ihnen Geld zu senden, schickte Präsident Heber J. Grant drei Männer, Henry D. Moyle, Marion G. Romney und Harold B. Lee. Sie trafen sich mit Präsident Kimball und brachten ihm etwas Wichtiges bei. Bei diesem Programm geht es nicht darum, etwas einzufordern, erklärten sie. Bei diesem Programm geht es darum, sich selbst zu helfen. Viele Jahre später sagte Präsident Kimball dazu, es wäre, glaube ich, ein leichtes für die Brüder gewesen, uns das Geld zu schicken, und mir wäre es nicht allzu schwer gefallen, in meinem Büro zu sitzen und es zu verteilen. Aber wie viel Gutes wurde dadurch bewirkt, dass Hunderte von uns nach Duncan kamen, Zäune bauten, Heu schleppten und den Boden ebneten und all das in die Hand nahmen, was gemacht werden musste. Das bedeutet es, sich selbst zu helfen. Indem sie sich an die Weise des Herrn hielten, stillten die Mitglieder von Präsident Kimballs Pfahl nicht nur ihre unmittelbaren Bedürfnisse, sondern sie entwickelten auch Eigenständigkeit, linderten Leid und wuchsen an Liebe und Einigkeit, als sie einander dienten. Gerade in diesem Moment gibt es viele Mitglieder der Kirche, die leiden. Sie sind hungrig, haben finanzielle Sorgen oder kämpfen mit allerlei körperlichen, seelischen oder geistigen Gebrechen. Sie beten mit der ganzen Kraft ihrer Seele um Beistand, um Hilfe. Brüder, glauben Sie bitte nicht, dass dies die Aufgabe von jemand anderem ist. Es ist meine und es ist Ihre. Wir sind alle gefordert. Alle bedeutet wirklich alle. Jeden Träger des aaronischen oder des melchisedekischen Priestertums, sei er reich oder arm, in jedem Land und um den Globus. Im Plan des Herrn kann jeder seinen Beitrag leisten. Die Lektion, die wir in jeder Generation lernen, besteht darin, dass Reiche und Arme gleichermaßen der heiligen Verpflichtung unterstehen, dem Nächsten zu helfen. Wir alle müssen zusammenarbeiten, um die Grundsätze der Wohlfahrt und Eigenständigkeit erfolgreich in die Tat umzusetzen. Allzu häufig bemerken wir in unserem Umfeld Not und hoffen, dass jemand aus der Ferne wie von Zauberhand erscheint und die Not lindert. Vielleicht warten wir auf einen Fachmann mit Spezialkenntnissen, der ein konkretes Problem löst. Wenn wir das tun, berauben wir unseren Nächsten der Dienste, die wir leisten könnten, und wir berauben uns selbst der Gelegenheit zu dienen. Natürlich ist nichts gegen Fachleute einzuwenden, aber seien wir doch ehrlich. Es wird nie genug Fachleute geben, um alle Probleme zu lösen. Stattdessen hat der Herr uns sein Priestertum und dessen Organisation auf der ganzen Welt direkt vor die Tür gelegt und in jeder Nation, wo die Kirche errichtet ist, zur Verfügung gestellt. und gleich daneben hat die Frauenhilfsvereinigung ihren Platz bekommen. Wie wir Priesterumsträger wissen, führt keine Maßnahme im Bereich Wohlfahrt zum Erfolg, wenn wir die bemerkenswerten Gaben und Talente unserer Schwestern nicht berücksichtigen. Es ist nicht die Weise des Herrn, am Ufer des Flusses zu sitzen und zu warten, bis das ganze Wasser vorbeigeflossen ist, ehe wir ihn überqueren. Es ist seine Weise, zusammenzukommen, die Ärmel hochzukrempeln, an die Arbeit zu gehen und eine Brücke oder ein Boot zu bauen, um die Wasser, unsere Herausforderung, zu überqueren. Sie als Männer Zions, als Priestertumsträger, sind diejenigen, die die Führung übernehmen und den Heiligen Linderung verschaffen können, indem sie die inspirierten Grundsätze des Wohlfahrtprogramms in die Tat umsetzen. Sie haben die Aufgabe, ihre Augen zu öffnen, ihr Priestertum zu gebrauchen und auf diese Weise des Herrn an die Arbeit zu gehen. Während der Weltwirtschaftskrise wurde Harold Billy von den führenden Brüdern gebeten, sich um die erdrückende Armut, das Leid und den Hunger, von denen seinerzeit so viele betroffen waren, zu kümmern. Er rang um eine Lösung, brachte die Angelegenheit vor den Herrn und fragte, was für eine Organisation brauchen wir, um dies zu bewerkstelligen? Und es war so, als hätte der Herr zu ihm gesagt, sieh her, mein Sohn, du brauchst gar keine andere Organisation. Ich habe dir die großartigste Organisation gegeben, die es auf der Erde gibt. Nichts ist größer als die Organisation des Priestertums. Alles, was du zu tun hast, ist, das Priestertum ins Werk zu setzen. Das ist alles. Auch in unserer Zeit ist dies der Ausgangspunkt. Die Organisation des Herrn ist bereits vorhanden. Nun müssen wir entscheiden, wie wir davon Gebrauch machen wollen. Zunächst einmal müssen wir uns mit dem, was der Herr schon offenbart hat, vertraut machen. Wir sollten nicht annehmen, dass wir alles wissen. Wir müssen uns dieser Sache mit der Demut eines Kindes nähern. Jede Generation muss die Lehren neu verinnerlichen, die der Weise des Herrn für die Bedürftigen zu sorgen zugrunde liegen. Viele Propheten haben uns in den vergangenen Jahren erläutert, dass die Wohlfahrtsgrundsätze der Kirche nicht bloß einfach gute Ideen sind, sondern vielmehr offenbarte Wahrheiten von Gott. Sie sind seine Weise, den Bedürftigen zu helfen. Brüder, befassen Sie sich zuerst mit den offenbarten Grundsätzen und Lehren. Lesen Sie in den Handbüchern zum Thema Wohlfahrt nach. Nutzen Sie die Internetseite providentliving.org. Lesen Sie sich nochmals den Artikel über den Wohlfahrtsplan der Kirche im Liahona vom Juni 2011 durch. Erfahren Sie mehr darüber, auf welche Weise der Herr für seine Heiligen sorgt. Erkennen Sie, wie die Grundsätze für die Bedürftigen zu sorgen, dem Nächsten zu dienen und eigenständig zu sein, einander ergänzen. Für den Herrn gehören zur Eigenständigkeit verschiedene Aspekte eines ausgewogenen Lebens, darunter Bildung und Ausbildung, Gesundheit, berufliche Tätigkeit, die Finanzen der Familie und geistige Kraft. Machen Sie sich mit dem heutigen Wohlfahrtsprogramm der Kirche vertraut. Wenn Sie sich mit den Lehren und Grundsätzen der Wohlfahrt beschäftigt haben, setzen Sie das Gelernte in die Tat um, um denen, die Ihnen anvertraut worden sind, zu helfen. Was das bedeutet, müssen Sie zu einem Großteil selbst herausfinden. Jede Familie, jede Gemeinde, jedes Gebiet auf der Welt ist anders. Bei der Wohlfahrt in der Kirche wird nicht nur mit einer Schablone gearbeitet. Sie müssen selbst einen Plan entwerfen, der mit der Lehre des Herrn im Einklang steht und den Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort gerecht wird. Um göttliche Wohlfahrtsgrundsätze zu verwirklichen, müssen Sie nicht ständig darauf schauen, was sich gerade in Salt Lake City tut. Schauen Sie stattdessen in die Handbücher, in Ihr Herz und gehen Himmel. Vertrauen Sie der Inspiration vom Herrn und halten Sie sich an seine Weise. Zum Schluss müssen Sie sich vor Ort das tun, was die Jünger Christi in jeder Evangeliumszeit getan haben. Sich beraten, alle vorhandenen Hilfsmittel nutzen, sich um Inspiration vom Heiligen Geist bemühen, den Herrn um Bestätigung bitten und dann die Ärmel hochkrempeln und ans Werk gehen. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie sich an dieses Muster halten, werden Sie gezielt Führung erhalten und wissen, wem, womit, wann und wo Sie auf die Weise des Herrn dienen sollen. Die prophetischen Verheißungen und Segnungen, die mit der Wohlfahrt in der Kirche verbunden sind und damit, dass man auf die Weise des Herrn vorsorgt, gehören zu den größten und vortrefflichsten, die der Herr seinen Kindern ausgesprochen hat. Er hat gesagt, wenn du dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann geht im Dunkeln dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer führen. Ob wir reich oder arm sind, und ganz gleich, wo wir leben auf diesem Planeten, wir alle brauchen einander. Nur wenn wir unsere Zeit, Talente und Mittel opfern, reift unser Geist und wird geläutert. Das Werk, auf die Weise des Herrn vorzusorgen, ist nicht lediglich ein Posten im Programmkatalog der Kirche. Wir dürfen es weder ignorieren noch beiseite tun. Es ist in unserer Lehre von zentraler Bedeutung. Es ist das Kernstück unserer Religion. Brüder, als Priestertumsträger genießen wir den großen und besonderen Vorzug, das Priestertum ins Werk setzen zu dürfen. Wir dürfen Herz und Verstand nicht davon abbringen, eigenständiger zu werden, besser für die Bedürftigen zu sorgen und voller Mitgefühl zu dienen. Das Zeitliche ist mit dem Geistigen verwoben. Gott hat uns dieses Erdenleben und die zeitlichen Prüfungen, die damit einhergehen, als Laboratorium gegeben, wo wir uns charakterlich so entwickeln können, wie der Vater im Himmel es wünscht. Mögen wir diese große Aufgabe verstehen und uns des Segens bewusst sein, der folgt, wenn wir uns an die Weise des Herrn halten und entsprechend vorsorgen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brethren,
meine lieben Brüder, ich freue mich, in dieser weltweiten Versammlung von Priestertumsträgern bei Ihnen zu sein. Heute Abend spreche ich über die Vorbereitung als Priestertumsträger, sowohl die eigene als auch die, bei der wir anderen zur Seite stehen. Die meisten von uns fragen sich manchmal, bin ich auf diesen Priestertumsauftrag vorbereitet? Meine Antwort lautet, ja, Sie wurden darauf vorbereitet. Es geht mir heute darum, dass Ihnen diese Vorbereitung bewusst wird und Sie Mut daraus schöpfen können. Wie Sie ja wissen, wird das aaronische Priestertum als vorbereitendes Priestertum bezeichnet. Die meisten Träger dieses Priestertums sind junge Diakone, Lehrer und Priester im Alter von 12 bis 19 Jahren. Vielleicht meinen wir, die Vorbereitung als Priestertumsträger geschehe in der Zeit, in der man das aaronische Priestertum trägt. Der Vater im Himmel hat uns jedoch schon vorbereitet, seit wir vor unserer Geburt in seinem Reich zu seinen Füßen belehrt wurden. Er bereitet uns heute Abend vor. Und er wird uns auch weiterhin stets vorbereiten, wenn wir dies nur zulassen. Der Zweck jeglicher Vorbereitung als Priestertumsträger im vorirdischen Dasein und hier auf der Erde besteht darin, dass wir uns und diejenigen, denen wir im Namen Gottes dienen, für das ewige Leben bereit machen. Sicherlich gehört zu dem, was wir im vorirdischen Dasein als erstes erfuhren, der Erlösungsplan, in dessen Mittelpunkt Jesus Christus und dessen Sühnopfer stehen. Uns wurde der Plan nicht nur erklärt, sondern wir gehörten den Ratsgremien an, die sich für den Plan entschieden. Da sich bei der Geburt ein Schleier des Vergessens über uns gelegt hat, müssen wir uns in diesem Leben erneut das aneignen, was wir einst wussten und wofür wir auch eintraten. Zu unserer Vorbereitung hier auf Erden gehört, diese kostbaren Wahrheiten zu finden und uns ihnen durch einen Bund erneut zu weihen. Das erfordert zum einen, dass wir Glaube, Demut und Mut ausüben müssen. Zum anderen erfordert es die Hilfe von Menschen, die die Wahrheit gefunden haben und uns dann davon berichten. Das sind vielleicht unsere Eltern oder Missionare oder Freunde. Aber diese Hilfe gehört ebenfalls zu unserer Vorbereitung. Teil unserer Vorbereitung als Priestertumsträger sind stets Menschen, die bereits vorbereitet wurden und es uns ermöglichen, das Evangelium anzunehmen und selbstständig zu handeln, indem wir Bündnisse halten und sie verinnerlichen, damit wir uns für das ewige Leben bereit machen können, müssen wir uns in diesem Leben mit ganzem Herzen, ganzem Sinn und aller Macht anstrengen und bemüht sein, andere darauf vorzubereiten, mit uns zu Gott zurückzukehren. Zur Vorbereitung als Priestertumsträger in diesem Leben gehört also, dass wir anderen dienen und sie lehren. Vielleicht tun wir dies als Lehrer in der Kirche, als weiser, liebevoller Vater, als Mitglied eines Kollegiums oder als Missionar des Herrn. Der Herr gibt uns Gelegenheiten dazu, aber ob wir darauf vorbereitet sind, liegt an uns. Ich möchte heute ein paar wichtige Entscheidungen ansprechen, die nötig sind, damit die Vorbereitung als Priestertumsträger gelingt. Die guten Entscheidungen, die sowohl derjenige trifft, der im Priestertum lehrt, als auch derjenige, der belehrt wird, hängt davon ab, dass man begreift, wie der Herr seine Diener im Priestertum vorbereitet. Zunächst beruft er jemanden, jung oder alt, den die Welt oder der sich sogar selbst für unzulänglich und einfach hält. Der Herr kann diese offenkundigen Unzulänglichkeiten zu Stärken machen. Ein weiser Führer, dem das bewusst wird, unterrichtet dann ganz anders. Auch nimmt ein Priestertumsträger die ihm ermöglichte Chance, Fortschritt zu machen, vielleicht ganz anders an. Ich möchte dazu ein paar Beispiele nennen. Ich war ein unerfahrener Priester in einer großen Gemeinde. Eines Sonntagnachmittags rief mich der Bischof an. Als ich mich meldete, fragte er: "Hast du Zeit, mich zu begleiten? Ich brauche deine Hilfe." Er erklärte nur, ich solle mit ihm eine Schwester besuchen, die ich nicht kannte. Sie habe nichts mehr zu essen und müsse lernen, wie sie besser mit ihrem Geld umgehen könne. Ich wusste, dass der Bischof zwei erfahrene Ratgeber hatte. Beide waren sehr reif und hatten viel erlebt. Dem einen Ratgeber gehörte ein großes Unternehmen und er wurde später Missionspräsident und Generalautorität. Der andere Ratgeber war ein bekannter Richter. Ich war kurz zuvor als erster Assistent des Priestertumskollegiums berufen worden. Der Bischof wusste, dass ich mich mit den Grundsätzen der Wohlfahrt kaum auskannte. Noch weniger wusste ich über den Umgang mit Geld. Ich hatte noch nie einen Scheck ausgestellt. Ich hatte kein Bankkonto, geschweige denn ein Einkommen. Trotz meiner Unerfahrenheit spürte ich, dass er es sehr ernst meinte, als er sagte: "Ich brauche deine Hilfe." Ich habe inzwischen begriffen, was in diesem inspirierten Bischof vor sich ging. Er sah in mir die einmalige Gelegenheit, einen Priestertumsträger vorzubereiten. Ich bin mir sicher, dass er nicht damit rechnete, dieser unerfahrene Junge würde einmal der präsidierenden Bischofschaft angehören. An dem Tag und in all den Jahren, die wir einander kannten, war ich jedoch für ihn ein sehr verheißungsvolles Vorbereitungsprojekt. Es schien ihm Freude zu bereiten, aber es war für ihn auch eine Menge Arbeit. Nach dem Besuch bei der bedürftigen Witwe brachte er mich nach Hause. Er stellte das Auto ab und öffnete seine Schriften, die stark abgenutzt und überall markiert waren. Er sagte mir freundlich, was ich besser machen müsse. Er sagte mir, ich müsse mehr studieren und eifriger lernen. Er muss aber auch erkannt haben, dass ich unzulänglich und einfach und daher belehrbar war. Noch heute weiß ich, was er mir damals beibrachte. Noch besser erinnere ich mich aber an seine Zuversicht. Ich könne und werde dazulernen und mich verbessern. Er blickte über den Menschen, der ich war, hinweg und erkannte das Potenzial, das in jedem steckt, der unzulänglich und einfach ist und sich daher nach der Hilfe des Herrn sehnt und den Glauben hat, dass er diese auch erhält. Jeder Bischof, Missionspräsident und Vater kann sich vornehmen, mit diesem Potenzial zu arbeiten. Das habe ich vor kurzem bei dem Zeugnis eines Diakonskollegiumspräsidenten in einer Fastenversammlung erlebt. Er stand kurz davor, als Lehrer berufen zu werden und würde folglich nicht mehr für die Mitglieder seines Kollegiums zuständig sein. Mit bewegter Stimme gab er Zeugnis, wie die Mitglieder seines Kollegiums an Güte und Kraft zugenommen hatten. Er lobte sie für ihre Dienste. Dann sagte er, er wisse, dass er den neuen Diakonen helfen konnte, als sich diese überfordert gefühlt hatten, weil er sich ja auch überfordert gefühlt habe, als er Priestertumsträger geworden sei. Seine eigene Unzulänglichkeit hatte ihn geduldiger und verständnisvoller gemacht, sodass er andere stärken und ihnen dienen konnte. In diesen beiden Jahren war er erfahren und klug geworden. Ihm war klar geworden, wie sehr ihm als Kollegiumspräsident die klare, lebhafte Erinnerung, wie es ihm 2 Jahre zuvor ergangen war, geholfen hatte. Er und auch wir stehen künftig vor dem Problem, dass solche Erinnerungen mit der Zeit und wenn uns alles gut gelingt, verblassen. Paulus muss diese Gefahr bei Timotheus, seinem jungen Gefährten im Priestertum, erkannt haben. Er machte ihm Mut und leitete ihn an, als er sich selbst als Priestertumsträger vorbereitete und als er dem Herrn bei der Vorbereitung anderer half. Davon haben wir heute 3-mal gehört. Es ist nicht dazu da, um einfach über Dinge zu sprechen, sondern es muss inspiriert gewesen sein, dass dies mehrmals erwähnt wurde. Paulus sagte zu Timotheus, niemand soll dich wegen deiner Jugend geringschätzen. Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Lies ihn eifrig aus der Schrift vor, ermahne und belehre sie, bis ich komme. Vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde, als dir die Ältesten aufgrund prophetischer Worte gemeinsam die Hände auflegten. Achte auf dich selbst und auf die Lehre. Halte daran fest. Wenn du das tust, rettest du dich und alle, die auf dich hören. Paulus hat uns allen einen guten Rat gegeben. Machen Sie sich keine Sorgen, weil Sie unerfahren sind, sondern überlegen Sie, was mit der Hilfe des Herrn aus Ihnen werden kann. Die Lehre, an der wir bei unserer Vorbereitung als Priestertumsträger laut Paulus festhalten sollen, sind die Worte Christi und dass wir würdig sind, den Heiligen Geist zu empfangen. So können wir erkennen, welchen Dienst der Herr uns abverlangt und empfangen den Mut dafür, in welchen Umständen auch immer wir uns befinden mögen. Wir werden auf einen Dienst im Priestertum vorbereitet, der mit der Zeit immer schwieriger werden wird. Unsere Muskeln und unser Körper altern. Unsere Fähigkeit dazu zu lernen und uns zu merken, was wir gelesen haben, lässt nach. Im Priestertum so dienen zu können, wie der Herr es möchte, erfordert jeden Tag immer mehr Selbstdisziplin. Auf diese Prüfung können wir vorbereitet sein, indem wir durch tägliches Dienen unseren Glauben festigen. Der Herr gibt uns die Gelegenheit, uns auf etwas vorzubereiten, was er als Eid und Bund des Priestertums bezeichnet hat. Es ist ein Bund, den wir mit Gott eingehen, dass wir alle seine Gebote halten. und so dienen, wie er es täte, wenn er hier wäre. Wenn wir diesen Grundsatz befolgen, so gut wir können, empfangen wir die geistige Kraft, die wir brauchen, um bis ans Ende auszuharren. Großartige Lehrer im Priestertum haben mir gezeigt, wie man diese Kraft erlangt. Man gewöhnt sich an, weiterzumachen, auch wenn man vielleicht erschöpft ist und Angst hat und deshalb aufgeben will. Diese großen Männer des Herrn haben mir gezeigt, dass man geistige Kraft erlangt, wenn man selbst dann noch weitermacht, wenn andere schon längst eine Ruhepause eingelegt hätten. Sie, die großartigen Priestertumsführer, die sich diese geistige Kraft angeeignet haben, als sie jung waren, besitzen sie noch immer, auch wenn die körperliche Kraft nachlässt. Mein jüngerer Bruder war einmal in einer Kleinstadt in Utah geschäftlich unterwegs. Er bekam im Hotel einen Anruf. Es war schon spät abends. Mein Bruder hatte einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich und Präsident Kimball erging es sicher nicht anders, als er das Gespräch so begann. Ich habe gehört, dass Sie in der Stadt sind. Ich weiß, es ist spät und vielleicht haben Sie schon geschlafen. Aber könnten Sie mir helfen? Ich möchte gern, dass Sie mich begleiten und wir den Zustand aller Gemeindehäuser in der Stadt überprüfen. Mein Bruder begleitete ihn an diesem Abend. Er kannte sich nicht aus mit der Instandhaltung von Gemeindehäusern und wusste nicht, warum Präsident Kimball überhaupt nach einem langen Tag so etwas machte und dabei Hilfe brauchte. Einige Jahre später erhielt ich spätabends einen ähnlichen Anruf, als ich mich in einem Hotel in Japan befand. Ich war gerade als Bildungsbeauftragter der Kirche berufen worden. Ich wusste, dass Präsident Gordon B. Hinckley im Rahmen eines Auftrags in Japan ebenfalls in diesem Hotel übernachtete. Bevor ich den Hörer abnahm, hatte ich mich gerade zum Schlafen hingelegt. Ich war erschöpft und dachte, ich hätte alles geschafft, wozu meine Kräfte reichten. Mit freundlicher Stimme fragte mich Präsident Hinckley, warum schlafen Sie denn schon? Ich lese hier noch Unterlagen, die wir durchsehen sollen. Also stand ich auf und machte mich an die Arbeit. Obwohl ich wusste, dass Präsident Hinckley besser geeignet war, als ich, die Unterlagen zu prüfen. Dennoch gab er mir das Gefühl, er brauche meine Hilfe. Präsident Thomas S. Monson fragt den Sekretär der ersten Präsidentschaft am Ende von fast jeder Sitzung, bin ich mit der Arbeit auf dem neuesten Stand? Er lächelt stets, wenn die Antwort lautet, ja, Präsident, das sind Sie. Präsident Monsons zufriedenes Lächeln stimmt mich nachdenklich. Ich denke dann, kann ich meine Aufträge noch besser erfüllen? Dann gehe ich in mein Büro und mache mich an die Arbeit. Diese großartigen Lehrer haben mir gezeigt, wie ich mich darauf vorbereite, den Eid und Bund zu halten, wenn es im Laufe der Zeit schwieriger wird. Sie haben mir gezeigt und mich gelehrt, wie ich mich disziplinieren und härter arbeiten kann, als ich es selbst für möglich halte, solange ich noch gesund bin und Kraft habe. Ich kann nicht unentwegt ein vollkommener Diener sein, aber ich bemühe mich, mehr zu geben, als ich zunächst für möglich gehalten habe. Wenn ich mir das früh aneigne, bin ich auf spätere Prüfungen vorbereitet. Sie und ich können vorbereitet sein und die Kraft haben, den Eid und Bund in Prüfungszeiten zu halten, die uns am Ende des Lebens sicher erwarten. Das habe ich bei einer Sitzung des Bildungsausschusses der Kirche erlebt. Präsident Spencer W. Kimball war zu diesem Zeitpunkt viele Jahre ein treuer Diener gewesen und hatte gleichzeitig körperliche Beschwerden erlebt, die nur Hiob nachvollziehen könnte. Er führte bei dieser Sitzung den Vorsitz. Ganz plötzlich hielt er inne. Er sank auf seinem Stuhl zusammen. Seine Augen schlossen sich. Sein Kopf fiel vornüber. Ich saß neben ihm. Elder Holland saß ebenfalls in der Nähe. Wir standen auf, ihm zu helfen. Ahnungslos, wie wir waren, trugen wir ihn mitsamt seinem Stuhl in sein Büro, das nicht weit weg war. Es war ein sehr schwerer Stuhl. In diesem Augenblick, als es ihm so schlecht ging, lehrte er uns etwas. Jeder hob eine Seite des Stuhles an und gemeinsam trugen wir ihn aus dem Raum in den Flur. Er öffnete die Augen ein wenig und sagte immer noch ein wenig benommen, seien Sie bitte vorsichtig, verrenken Sie sich nicht den Rücken. Als wir bei seinem Büro ankamen, sagte er, ich fühle mich ganz elend, weil ich die Sitzung unterbrochen habe. Ein paar Minuten, nachdem wir ihn ins Büro gebracht hatten, blickte er zu uns auf und meinte, sollten Sie nicht besser zur Sitzung zurückkehren? Wir eilten zurück und hatten den Eindruck, dem Herrn sei es wohl wichtig, dass wir dort anwesend waren. Seit seiner Kindheit war Präsident Kimball über seine Grenzen hinausgegangen, um dem Herrn zu dienen und ihm seine Liebe zu zeigen. Diese Gewohnheit war so tief verwurzelt, dass er darauf zugreifen konnte, wenn er sie brauchte. So konnte er uns lehren und zeigen, wie man sich im Laufe der Jahre kontinuierlich darauf vorbereitet, den Eid und Bund zu halten, indem man auch kleine Aufgaben, die scheinbar nur unbedeutende Folgen haben, mit aller Kraft bewältigt. Ich bete darum, dass wir die Bündnisse im Priestertum halten, damit wir uns und alle, als deren Lehrer wir berufen sind, für das ewige Leben bereit machen. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, wird der Herr Ihnen Größe, Kraft und Weisheit verleihen. Er wird Sie vorbereiten. Ich bezeuge, dass Gott Vater lebt und sie liebt. Er kennt sie. Er und sein auferstandener und verherrlichter Sohn, Jesus Christus, erschienen einem unerfahrenen Jungen namens Joseph Smith. Sie vertrauten ihm die Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums und der wahren Kirche an. Sie machten ihm Mut, wenn er Mut brauchte. Sie wiesen ihn liebevoll zurecht, weil sie wussten, dass es ihn zunächst niederschlagen, dann jedoch emporheben würde. Sie bereiteten ihn und uns darauf vor, die Kraft zu erlangen, dass wir auf die celestiale Herrlichkeit hinarbeiten. Denn diese ist ja Ziel und Zweck allen Dienens im Priestertum. Ich segne Sie, dass Sie die wunderbaren Gelegenheiten erkennen mögen, durch die der Herr Sie in seinen Dienst und in den Dienst anderer beruft und Sie darauf vorbereitet. Im Namen unseres liebevollen Meisters und Lehrers, Jesus Christus. Amen.
Wir weisen darauf hin, dass die Sendung mit dem Tabernakelchor morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt wird. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Chor für die schöne Musik und danken auch den Brüdern, die heute Abend zu uns gesprochen haben. Wir haben nun die Ehre, von unserem geliebten Propheten Präsident Thomas S. Monson zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor, kommt ihr Kinder Gottes. Das Schlussgebet spricht dann Elder Koichi Aoyagi von den 70ern. Präsident Monson, bitte.
Meine lieben Brüder, es ist ein großer Vorzug, heute Abend bei Ihnen zu sein. Hier ist es ganz schön voll. Wir, die wir das Priestertum Gottes tragen, bilden eine großartige Verbindung und Bruderschaft. Wir lesen im Buch Lehre und Bündnisse, Abschnitt 121 in Vers 6, dass die Rechte des Priestertums untrennbar mit den Mächten des Himmels verbunden sind. Was für ein wunderbares Geschenk ist uns gemacht worden, dass wir das Priestertum tragen dürfen, das untrennbar mit den Mächten des Himmels verbunden ist. Dieses kostbare Geschenk bringt jedoch nicht nur besondere Segnungen mit sich, sondern auch feierliche Verpflichtungen. Wir müssen unser Leben so führen, dass wir stets des Priestertums würdig sind, das wir tragen. Wir leben in einer Zeit, in der wir von vielem umgeben sind, was uns auf Pfade locken soll, die zu unserer Vernichtung führen können. Um solche Pfade zu meiden, braucht man Entschlossenheit und Mut. Ich erinnere mich an eine Zeit, und einige, die heute Abend hier sind, werden es mir nachempfinden, als für die meisten Menschen ganz ähnliche Maßstäbe galten wie für uns. Das trifft heute nicht mehr zu. Vor kurzem las ich einen Artikel in der New York Times über eine Umfrage, die im Sommer 2008 durchgeführt wurde. Ein anerkannter Soziologe der Universität Notre Dame leitete ein Forscherteam, das eine eingehende Befragung von 230 jungen Erwachsenen in ganz Amerika vornahm. Man kann wohl ohne Bedenken davon ausgehen, dass die Ergebnisse in den meisten Teilen der Welt ähnlich ausfallen würden. Ich möchte Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus diesem sehr aufschlussreichen Artikel vorlesen. Die Meinungsforscher stellten offene Fragen darüber, was richtig und was falsch ist, was moralisch bedenklich ist und welchen Sinn das Leben hat. An den weitschweifigen Antworten erkennt man, wie die jungen Leute verzweifelt nach einer vernünftigen Aussage zu diesen Fragen suchten. Aber es fehlen ihnen schlicht und einfach die Begriffe oder das Vokabular dafür. Auf die Frage, wann sie schon einmal in einer moralisch bedenklichen Lage gewesen seien, konnten 2/3 der jungen Leute keine Antwort geben oder sie führten etwas an, was moralisch keinerlei Bedeutung hat, wie zum Beispiel, ob sie sich eine bestimmte Wohnung leisten konnten oder genügend Münzen für die Parkuhr dabei hatten. Weiter heißt es in dem Artikel, die Grundeinstellung, auf die die meisten immer wieder zurückkamen, war die, dass moralische Erwägungen lediglich eine Frage des persönlichen Geschmacks seien. Das ist Privatsache, war die typische Antwort. Das muss jeder selbst wissen, was soll ich dazu schon sagen? In ihrer Ablehnung, sich Autoritäten blind zu unterwerfen, sind viele junge Menschen ins andere Extrem verfallen. Sie meinen, ich würde mich für das entscheiden, was mich wahrscheinlich glücklich macht oder meinem Gefühl entspricht. Was ich machen soll, kann ich doch nur daran festmachen, wie ich mich dabei fühle. Diejenigen, die die Befragung durchführten, wiesen darauf hin, dass die Mehrheit der befragten jungen Leute niemand geholfen hatte. Weder die Schule, irgendwelche Einrichtungen oder die Familie, ihren Sinn für Moral zu schärfen. Brüder, niemand, der mich jetzt hört, sollte auch nur den leisesten Zweifel haben, was moralisch ist und was nicht. Und es sollte auch niemand Zweifel haben, was von uns als Trägern des Priestertums Gottes erwartet wird. Wir haben die Gesetze Gottes gelernt und lernen sie weiter. Trotz allem, was Sie anderswo sehen oder hören mögen, sind diese Gesetze unwandelbar. Mit jedem neuen Tag, den wir erleben, laufen wir fast unweigerlich Gefahr, dass unser Glaube herausgefordert wird. Bisweilen finden wir uns in der Umgebung anderer in der Minderheit wieder. Und manchmal stehen wir mit unserer Meinung, was akzeptabel ist und was nicht, sogar ganz allein da. Besitzen wir moralisch den Mut, unsere Ansichten standhaft zu vertreten, auch wenn wir uns dadurch ins Abseits stellen? Für uns als Träger des Priestertums Gottes kommt es entscheidend darauf an, dass wir uns mutig allem stellen, was uns in den Weg tritt. Denken Sie an die Worte Tennysons. Meine Stärke ist wie die Stärke von 10, denn mein Herz ist rein. Immer mehr Berühmtheiten und andere, die aus dem einen oder anderen Grund öffentlich im Rampenlicht stehen, neigen dazu, sich über Religion im Allgemeinen und mitunter auch über die Kirche im Besonderen lustig zu machen. Wenn unser Zeugnis nicht tief genug verwurzelt ist, kann solche Spöttelei dazu führen, dass wir an unseren Ansichten zweifeln oder in unserer Entschlossenheit wanken. In Lehis Vision vom Baum des Lebens, die wir im 1. Nephi 8 finden, sieht Lehi unter anderem diejenigen, die sich an der eisernen Stange festhalten, bis sie herankommen und von der Frucht vom Baum des Lebens essen, die, wie wir wissen, die Liebe Gottes darstellt. Dann aber, nachdem sie davon gegessen haben, fangen einige leider an, sich wegen derjenigen zu schämen, die sich in dem großen und geräumigen Gebäude befinden, das den Stolz der Menschenkinder darstellt. Man zeigt mit Fingern auf sie und sie werden verspottet, woraufhin sie auf verbotene Pfade geraten und verloren gehen. Was für ein mächtiges Werkzeug des Widersachers sind doch Hohn und Spott. Ich frage abermals, Brüder, haben wir den Mut, unverrückbar festzustehen angesichts solch schwieriger Widerstände? Ich glaube, ich hatte mein erstes Erlebnis damit, was es heißt, mutig für seine Überzeugung einzutreten, als ich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in der Marine der Vereinigten Staaten diente. Die Grundausbildung bei der Marine war kein Zuckerschlecken für mich oder sonst jemanden, der sie durchgestanden hat. Die ersten 3 Wochen war ich mir sicher, dass ich in Lebensgefahr war. Die Marine wollte mich nicht ausbilden. Sie wollte mich umbringen. Ich werde nie den Sonntag am Ende der ersten Woche vergessen. Der Obermaat hatte uns eine willkommene Mitteilung zu machen. Auf dem Exerzierplatz wehte eine frische kalifornische Brise. Wir standen still, als folgender Befehl ertönte: Heute gehen alle in die Kirche. Alle außer mir, um genau zu sein. Ich werde mich nämlich ausruhen. Und dann brüllte er: Alle Katholiken versammeln sich in Camp Decatur. Und dass mir keiner vor 3 Uhr zurückkommt. Vorwärts, Marsch! Eine erkleckliche Anzahl entfernte sich. Dann wurde der nächste Befehl gebellt. Die Juden unter euch versammeln sich in Camp Henry. Und dass mir keiner vor 3 Uhr zurückkommt. Vorwärts, Marsch! Eine schon kleinere Anzahl entfernte sich. Und dann sagte er: Die übrig gebliebenen Protestanten versammeln sich in den Kinosälen bei Camp Farragut. Und dass mir keiner vor 3 Uhr zurückkommt. Vorwärts, Marsch! Wie ein Blitz durchzuckte mich der Gedanke: Monson, du bist kein Katholik, du bist kein Jude, du bist kein Protestant, du bist Mormone. Also bleib einfach stehen. Ich kann Ihnen sagen, ich bin froh, dass ich heute noch lebe. Und kann Ihnen auch versichern, dass ich mich völlig allein gelassen fühlte. Mutig und entschlossen, ja, aber allein gelassen. Und dann hörte ich die schönsten Worte, die ich diesen Obermaat jemals sagen hörte. Er blickte in meine Richtung und fragte: Und als was bezeichnet ihr euch? Bis zu diesem Augenblick war mir nicht bewusst gewesen, dass hinter mir auf dem Exerzierplatz noch andere standen. Fast wie mit einer Stimme riefen wir alle: Mormonen! Es fällt mir schwer, die Freude zu beschreiben, die mein Herz erfüllte, als ich mich umdrehte und eine Handvoll weitere Matrosen erblickte. Der Obermatt kratzte sich verblüfft am Kopf und sagte schließlich: Na, dann sucht euch eben einen anderen Platz, wo ihr euch versammeln könnt. Und dass mir keiner vor 3 Uhr zurückkommt. Vorwärts, Marsch! Als wir losmarschierten, fielen mir die Worte eines Gedichts wieder ein, das ich Jahre zuvor in der PV gelernt hatte. Trau dich, Mormone zu sein. Trau dich und steh auch allein. Trau dich und tu, was du musst. Steh fest zu dem, was du tust. Auch wenn die Geschichte anders ausging, als ich erwartet hatte, war ich doch bereit gewesen, allein dazustehen, wenn es nötig gewesen wäre. Seit diesem Tag ist es durchaus schon vorgekommen, dass niemand hinter mir stand und ich tatsächlich allein dastand. Wie dankbar bin ich doch, dass ich mich schon vor so langer Zeit entschieden habe, stark und ehrlich zu bleiben, immer vorbereitet zu sein und darauf gefasst, meine Religion zu verteidigen, wenn es erforderlich werden sollte. Falls wir uns jemals den Aufgaben, die vor uns liegen, nicht gewachsen fühlen sollten, Brüder, möchte ich eine Aussage zitieren, die der damalige Präsident der Kirche Ezra Taft Benson 1987 vor einer großen Gruppe Mitglieder in Kalifornien machte. Er sagte: Die Propheten haben schon immer durch den Korridor der Zeiten auf die heutige Zeit geblickt. Milliarden Verstorbene und die, die noch nicht geboren sind, richten ihre Augen auf uns. Täuscht euch da nicht, ihr seid eine erwählte Generation. Gott hat euch nahezu 6000 Jahre zurückbehalten, damit ihr euren Auftritt in den letzten Tagen vor dem zweiten Kommen des Herrn habt. Der eine oder andere wird abfallen, aber das Reich Gottes wird unangetastet bleiben bis zur Rückkehr seines Oberhauptes. Und das ist Jesus Christus. Auch wenn diese Generation an Schlechtigkeit mit derjenigen in den Tagen Noachs vergleichbar ist, als der Herr die Erde mit einer Flut reinigte, besteht diesmal ein großer Unterschied. Gott hat nämlich für die Schlussphase einige seiner stärksten Kinder aufgehoben, die das Reich Gottes zum Sieg führen werden. Ja, Brüder, wir gehören zu seinen stärksten Kindern. Wir sind dazu verpflichtet, all der herrlichen Segnungen würdig zu sein, die der Vater im Himmel für uns bereithält. Wohin wir auch gehen, unser Priestertum begleitet uns. Stehen wir an heiligen Stätten? Ehe sie sich oder ihr Priestertum in Gefahr bringen, indem sie sich an Orte begeben oder an Aktivitäten beteiligen, die ihrer oder dieses Priestertums nicht würdig sind, halten Sie bitte einen Moment inne und bedenken Sie die Folgen. Einem jeden von uns ist das aaronische Priestertum übertragen worden. Dabei hat jeder von uns die Macht empfangen, zu der die Schlüssel des Dienstes von Engeln gehören. Wie auch Präsident Gordon B. Hinckley sagte, ihr könnt es euch nicht leisten, etwas zu tun, was euch hindern würde, den Dienst von Engeln für euch in Anspruch zu nehmen. Ihr dürft in keinster Weise sittenlos sein. Ihr dürft nicht unehrlich sein. Ihr könnt nicht lügen oder betrügen. Ihr könnt den Namen des Herrn nicht unnütz gebrauchen oder schmutzige Ausdrücke benutzen und trotzdem ein Anrecht auf den Dienst von Engeln haben. Falls einer von Ihnen auf seinem Weg gestolpert ist, möchte ich ihn wissen lassen, dass es völlig außer Frage steht, dass es einen Weg zurück gibt. Dieser Weg, den es zurück gibt, ist die Umkehr. Der Heiland hat sein Leben dafür gegeben, uns dieses kostbare Geschenk zu machen. Auch wenn der Weg der Umkehr tatsächlich nicht leicht ist, stehen die Verheißungen doch fest. Uns wurde versichert, wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Und an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Was für eine Aussage, was für ein Segen, was für eine Verheißung. Vielleicht denken einige von Ihnen bei sich, nun ja, ich halte zwar nicht alle Gebote und mache nicht alles, was ich machen sollte, aber es geht mir doch trotzdem gut im Leben. Warum soll ich nicht beides miteinander verbinden können? Brüder, ich verspreche Ihnen, dass sich das langfristig nicht auszahlt. Vor ein paar Monaten bekam ich einen Brief von einem Mann, der einmal dachte, er könne auf zwei Hochzeiten tanzen. Mittlerweile ist er umgekehrt und hat sein Leben mit den Grundsätzen des Evangeliums und den Geboten in Einklang gebracht. Ich möchte Ihnen einen Absatz aus seinem Brief vorlesen, der beleuchtet, wie ein echter Denkfehler sich auswirkt. Ich zitiere: Ich musste auf die harte Tour erkennen, dass der Erlöser völlig recht hatte, als er sagte, niemand kann zwei Herren dienen, er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Ich habe mich mit aller Kraft bemüht, beides miteinander zu vereinbaren. Am Ende, sagt er, hatte ich all die Leere, Finsternis und Einsamkeit, die der Satan denen beschert, die seinen Täuschungen, Trugbildern und Lügen Glauben schenken. Um stark zu sein und all den Kräften zu widerstehen, die uns in die falsche Richtung fortzerren wollen, und all den Stimmen, die uns auf den falschen Weg locken wollen, müssen wir ein eigenes Zeugnis haben. Ob man 12 oder 112 ist oder irgendwo dazwischen, man kann für sich selbst wissen, dass das Evangelium Jesu Christi wahr ist. Lesen Sie das Buch Mormon. Denken Sie über seine Lehren nach. Fragen Sie den Vater im Himmel demütig, ob es wahr ist. Uns ist verheißen, wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Wenn wir wissen, dass das Buch Mormon wahr ist, folgt daraus, dass Joseph Smith wahrhaftig ein Prophet war und dass er Gott, den ewigen Vater und seinen Sohn Jesus Christus gesehen hat. Es folgt auch daraus, dass das Evangelium in diesen letzten Tagen durch Joseph Smith wiederhergestellt wurde, was auch die Wiederherstellung sowohl des aaronischen als auch des melchisedekischen Priestertums einschließt. Sobald wir ein Zeugnis haben, obliegt es uns, andere an diesem Zeugnis teilhaben zu lassen. Viele von Ihnen, Brüder, waren in aller Welt als Missionar unterwegs. Viele von euch jungen Männern werden noch dienen. Bereitet euch heute auf diese Gelegenheit vor. Sorgt dafür, dass ihr würdig seid, zu dienen. Wenn wir bereit sind, über das Evangelium zu sprechen, sind wir auch bereit, dem Rat des Apostels Petrus Folge zu leisten, der uns mahnte, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Wir werden im Laufe unseres Lebens genügend Gelegenheit haben, unsere Ansichten zu vertreten, auch wenn wir nicht immer wissen, wann wir dazu aufgerufen werden. Ich erhielt eine solche Gelegenheit 1957, als ich im Verlagswesen tätig war. Ich wurde gebeten, bei einer geschäftlichen Tagung in Dallas, Texas, das manchmal die Stadt der Kirchen genannt wird, eine Ansprache zu halten. Nach Ende der Tagung machte ich mit dem Bus eine Rundfahrt durch die Vororte der Stadt. Als wir an den einzelnen Kirchen vorbeifuhren, erklärte der Fahrer, links sehen Sie die Methodistenkirche oder rechts steht die Kathedrale der Katholiken. Dann kamen wir an einem schönen roten Backsteingebäude auf einem Hügel vorbei und der Fahrer rief uns zu, in diesem Gebäude kommen die Mormonen zusammen. Eine Frau, die weiter hinten im Bus saß, rief zurück, Fahrer, können Sie uns etwas über die Mormonen erzählen? Der Fahrer fuhr an die Seite, drehte sich um und erwiderte, gute Frau, ich weiß über die Mormonen nur, dass sie dort in dem roten Backsteingebäude zusammenkommen. Sitzt hier jemand im Bus, der etwas über die Mormonen weiß? Ich wartete, ob sich jemand meldete. Ich schaute jedem Einzelnen ins Gesicht, ob sich da ein kundiger Blick andeutete oder jemand etwas sagen wollte. Nichts. Ich merkte, dass es an mir war, dem Rat des Apostels Petrus zu folgen, nämlich stets bereit zu sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Ich erkannte auch, wie wahr der Spruch ist. Ich habe das gelernt. Wenn die Zeit der Entscheidung gekommen ist, ist die Zeit der Vorbereitung vorbei. Etwa die nächsten 15 Minuten durfte ich den Mitreisenden im Bus mein Zeugnis von der Kirche geben und über unseren Glauben sprechen. Ich war dankbar für mein Zeugnis und dankbar, dass ich bereit war, es mitzuteilen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass jeder Mann, und ich sehe hier viele, jeder Mann, der das Priestertum trägt, dieses Priestertum in Ehren hält und das Vertrauen rechtfertigt, das man bei dessen Übertragung in ihn gesetzt hat. Mögen wir alle, die wir das Priestertum Gottes tragen, wissen, woran wir glauben. Mögen wir stets mutig sein und bereit, für unsere Ansichten einzutreten. Und wenn wir dabei allein dastehen müssen, mögen wir auch dann mutig sein. Bestärkt durch die Erkenntnis, dass wir eigentlich niemals allein sind, wenn wir auf der Seite unseres Vaters im Himmel stehen. Wenn wir über das großartige Geschenk nachdenken, das uns da gemacht wurde, dass die Rechte des Priestertums untrennbar mit den Mächten des Himmels verbunden sind, mögen wir stets entschlossen sein, es zu hüten und zu verteidigen und seiner großen Verheißungen würdig zu sein. Mögen wir der Aufforderung des Erretters Folge leisten, die im dritten Nephi steht. Darum haltet euer Licht hoch, damit es der Welt leuchte. Siehe, ich bin das Licht, das ihr hochhalten sollt. Das, was ihr mich habt tun sehen. Ich bete darum, dass wir diesem Licht stets folgen und es für alle Welt hochhalten mögen, damit sie es sieht. Und ich segne alle, die mich hören. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir an dieser Priestertumsversammlung heute Abend teilnehmen konnten. Wir sind dankbar, dass wir wunderbare, inspirierte Ratschläge von deinen Dienern hören konnten. Von deinen Dienern. Bitte segne uns, daran zu denken, was wir verspürt haben, auf dass wir würdig sind, würdige Diener in deinen Händen.
To magnify our priesthood.
Wir bemühen uns, unser Priestertum groß zu machen. Vater, bitte segne uns, mit Freude zu dienen und mit Dankbarkeit. Wir sind dankbar für deinen Diener, Präsident Thomas S. Monson, und für seine Ratgeber, für die 12 Apostel und andere Führer der Kirche. Bitte segne sie. Wir beten im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.